Stellt euch vor, es ist Markttag. Aber vielleicht nicht in Jena, sondern, weiß ich, in Istanbul. Da steht Bude an Bude, dicht gedrängt. Jeder preist seine Ware an. Und mittendrin, dazwischen, steht Gottes Marktstand. Gott preist seine Ware an. So wie alle anderen Händler auch. Er schreit laut hinaus, was er anzubieten hat. So etwa könnte die Kulisse für die Worte aus Jesaja 55, die Verse 1 bis 3, aussehen. Da steht: He, ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern und die ihr kein Geld habt, kommt und kauft, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld, kauft ohne Preis, kauft Wein und Milch. Warum wägt ihr Geld da für das, was nicht Brot ist, und euren Erwerb für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr zu mir. Hört, kommt, und eure Seele wird leben. Gott als Marktschreier? Ja, in diesem Text ja. Gott bietet auf dem Markt von Babylon dem jüdischen Exilsvolk seinen Zuspruch an. Diesem gedemütigten und mittellosen Volk bietet er seine unübertreffliche Ware an, und zwar zum Nulltarif. Und was machen Sie? Sie gehen vorbei. Dabei sind aber Gottes Worte drängend. Es scheint, als ob der Gotthändler bald seine Geduld verliert. Immer wieder Ausrufe: Kommt, kommt her, kauft, esst und wieder kommt. Hört, esst, neigt euch zu mir. Es scheint, als ob nicht mehr viel Zeit ist. Aber nicht, dass Gott diese Zeit nicht mehr hätte, sondern vielleicht das Volk. Die Exile gehen am Stand vorbei. Sie schauen nach anderen Angeboten, nach anderen Ständen. Die sind lauter, vielleicht frecher, erscheinen besser, sind bunter. Bei dieser Szenerie musste ich an meine erste Westreise denken. Das war noch vor der Wende. Ich bin ja ein waschechter Ossi. Und dann eine lange Zugfahrt, zwischendrin der erste Halt. Es kamen Leute von der Bahnhofsmission in den Zug rein, brachten uns eine Banane, wunderbar. Und dann Hamburg-Altona. Ich stieg aus. Und eigentlich wollte ich nichts weiter finden als den Ausgang. Aber ich konnte ihn nicht finden. Denn überall waren riesige Plakate, über die Lautsprecher lief teilweise auch Werbung. Und das schrie mich sozusagen von allen Seiten an, dass ich fast orientierungslos wurde. Das, was eigentlich wichtig war für mich, Ausgang, ein kleines Schild, Ausgang, ich sah es nirgends. Und wäre ich alleine gewesen, wäre ich wahrscheinlich an dem Tag gar nicht mehr angekommen. Zum Glück war ich nicht alleine, hat mich jemand da durchgebracht. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich es geschafft habe, diese ganze schrille Werbung wegzugucken und nicht mehr zu sehen. Wirklich wieder das Wesentliche zu sehen. Und so stelle ich mir das vor, dass uns so viel anschreit, anbrüllt, lauter ist, greller ist, dass wir oft das Wesentliche, was für uns aber lebenswichtig ist, überhaupt nicht mehr sehen, sehen können, bis wir es lernen, wieder wegzuschauen, diese schrille Werbung. In Psalm 119, 37 heißt es, halte die Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Dies ist gar nicht so einfach, wenn wir diese Szenen vor uns haben. Da drängt sich immer wieder anderes nach vorn. Werbung suggeriert uns, was wir unbedingt bräuchten. Nun ja, was wäre das auch für eine Werbung, wenn sie nicht fröhlich strahlende Gesichter auf den Plakaten hätten? Gesichter, die uns suggerieren, du brauchst nur dieses Mineralwasser, du brauchst nur diese Creme und diese Versicherung und du hast keine Probleme mehr, du siehst dann genauso strahlend aus wie die Leute auf dem Plakat. Und was machen wir? Wir lassen uns beeindrucken. Wir kaufen, wir zahlen, komischerweise das strahlende Gesicht fehlt. Vom Werbespot beeindruckt. Ja, und irgendwie fühlen wir uns dann betrogen. Nur wissen wir nicht richtig, warum. Warum eigentlich? Habe ich das Falsche gekauft? Eben noch das neueste iPhone erworben, kommt glatt ein besseres auf den Markt. Oder eben das wendigste und schnellste Auto gekauft, kommt in der Werbung eins, was noch schneller ist und noch weniger verbraucht. Wir kaufen und brauchen doch immer mehr. Woran liegt es, dass wir immer mehr Geld ausgeben für gute und für beste Sachen und doch nicht zufriedener werden? Am Ende geht es vielleicht bei dem Autokauf gar nicht um das Auto. Vielleicht geht es um das Ansehen, das man meint zu erhalten, wenn man so ein Auto hat oder so ein iPhone. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich finde Autos und iPhones sehr nützlich. Doch was steckt dahinter, hinter unserem Kaufen? Kaufen müssen und immer wieder kaufen. Viele Leute unserer Gesellschaft haben alles, selbst Hartz-IV-Leute leiden keinen Hunger, aber der Lebenshunger schreit gen Himmel. Was ist das also mit mir? Ist es das Gefühl, nicht genug zu haben? Ist es das Gefühl, vielleicht schlimmer noch, nicht genug zu sein, nicht zu genügen? Nicht zu genügen dem Anspruch der Kinder, nicht zu genügen dem Anspruch der Eltern, nicht zu genügen dem Anspruch der Nachbarn, nicht zu genügen dem Anspruch des Chefs, nicht zu genügen dem Anspruch des Partners, nicht zu genügen dem eigenen Anspruch, nicht zu genügen dem Anspruch Gottes. So etwas kann motivieren. Das kann die Wirtschaft ankurbeln. Es kann die Forschung vorantreiben. Es kann Nächstenliebe beflügeln. Immer mehr, immer mehr. Aber es kann auch im Wahnsinn enden. Gott tritt auf als Marktschreier auf dem Markt der religiösen Angebote und sein eigenes Volk läuft ihm davon. Doch das Volk wird von den fremden Göttern nicht satt. Wann wird es das Volk merken? Wann wird das Volk den Mut haben und die Ehrlichkeit, sich seinem Hunger zu stellen, ihn einzugestehen? Da möchte ich euch noch eine Episode erzählen, die ist nicht so alt. Und zwar ungefähr 22 Jahre lebe ich jetzt in der Wohnung, wo ich bin. Und im Arbeitszimmer hing ein Regulator, also eine Uhr mit Pendel, so ganz alt, traditionell, Tick-Tack und so weiter. Und ich habe mir angewöhnt, die Uhr hatte einen sehr guten Platz, immer dorthin zu schauen, also wenn ich mal meine Armbanduhr nicht um hatte oder wenn ich im Garten gerade unterwegs war und nur mal schnell gucken wollte, wie spät ist es, immer der Blick dahin oder auch wenn ich im Arbeitszimmer saß an meinen Aufgaben, immer der Blick zu der Uhr. Und nun ist es so, dass die Uhr nicht mehr da hängt. Da gab es jemand, der hatte ältere Rechte als ich, hat die also mitgenommen. Und jetzt passiert es mir, ich sitze an meinem Arbeitsplatz, ich will wissen, wie spät es ist. Und was mache ich? Ich gucke zu der Uhr. Mist. Keine Zeit. Leer. Das habe ich ganz oft gemacht, immer wieder. Wie spät ist es? Keine Uhr. Keine Zeit. Ich dachte, das halte ich nicht aus. Da muss wieder was hin. Und der Nils wohnt ja jetzt bei mir, der vorhin auch mit bei dem Anspiel war. Und der hatte eine Idee. Der hatte zu Weihnachten einen Kalender gekriegt, einen richtig schönen großen. Und er hat gesagt, naja, wenn du keinen Platz hast, den können wir ja da hinhängen. Nun ja, ich sitze an meinem Arbeitsplatz. Ich will wissen, wie spät es ist. Ich gucke zum Platz der Uhr. Jetzt guckt mich Frodo an, von Herr der Ringe. Das habe ich öfter gemacht. Ich wollte wissen, wie spät es ist. Ich gucke dahin, Frodo. Habe ich nicht ausgehalten. Frodo musste wieder weg. Aber was jetzt? Ich dachte, da muss wieder ein Regulator hin. Irgendeiner, der fast so aussieht wie der Alte. Vielleicht merke ich es dann gar nicht, dass da was weg ist. Ich also zu eBay, geguckt, was ich machen lässt, aber ich muss sagen, ich bin bis heute erfolglos. Ich wollte wissen, wie spät es ist. Leere. Was mache ich mit diesem leeren Platz? Im Moment habe ich, ich sage es ehrlich, als Provisorium einen Bibelvers hingehängt. Weil ich dachte, naja, das erinnert mich dann wenigstens daran, dass eigentlich nur Gott meine Leere füllen kann. Leere aushalten. Leere eingestehen, Leere Gott überlassen. Ja, ich suche hinter allem, was ich kaufe und was ich mache, eigentlich etwas ganz anderes. Ich suche Aufmerksamkeit, Zuwendung, Anerkennung. Ja, ich suche Aufmerksamkeit. Ja, ich sehne mich nach Zuwendung. Ja, ohne Anerkennung und Achtung komme ich nur schwer zurecht. Doch der Wunsch nach Anerkennung und Achtung steht häufig im Gegensatz zu unseren alltäglichen Erfahrungen. Zum Beispiel auf Arbeit. Wenn ich meine Arbeit ordentlich gemacht habe und geschafft habe, wünschte ich mir eigentlich die Anerkennung vom Chef. Doch auf die kann man bekanntlich lange warten. Wenn ich meine Arbeit in der Schule mache, ist alles bestens. Ich kann fast machen, was ich will, solange keine Eltern kommen und sich beschweren. Wenn die Eltern kommen, dann fragt der Chef, was hast du denn gemacht? So nach dem Motto, nicht geschimpft, ist Lob genug. Oder Sonntagmittag in Schwaben. Das beste Essen der Woche kommt auf den Tisch. Und dann heißt es nicht etwa, das Essen war heute aber lecker, sondern dort sagt man, man kann's schon essen. Man kann's essen. Lob genug. Unser persönlicher Bedarf, unser Hunger nach Achtung und Anerkennung kann nicht von uns selber gedeckt werden. Und er wird auch in den seltensten Fällen von anderen Menschen gedeckt. Bundesfinanzminister Schäuble formulierte in einem Artikel, wer an Gott glaubt, erkennt an, dass wir Dinge, auf denen unser Leben im tiefsten beruht, nicht selbst machen oder uns selbst verschaffen können. Die wirklich grundlegenden Dinge in unserem Leben werden von uns empfangen, unabhängig von unserem Einkommen, von unserer Bildung oder unserer gesellschaftlichen Position. Hab nicht schlecht gestaunt, was der Mann sagt. Glaube ist das Vertrauen, dass Gott meine Leere füllt. Vertrauen zu Gott, dass ich bei ihm bedingungslos angenommen bin, so wie ich bin. So wie am ersten Tag der Schöpfung, Da sagte Gott, siehe, es war alles sehr gut. Vertrauen zu Gott, dass er mir meine Unvollkommenheit nicht zum Vorwurf macht, sondern dass er meine Unvollkommenheit in seine Vollkommenheit hineinnimmt. Vertrauen zu Gott, dass ich in ihm mit all meinen Verletzungen des Lebens geborgen bin. Vertrauen zu Gott, dass er das Beste, in unserem Text Jesaja heißt es Wein und Milch und Fett, für mich bereit hat. Glaube, Vertrauen zu Gott, dass Jesu Liebe mich trägt, mich hält, mich füllt und mich mir selber annehmbar macht. Das ist Rechtfertigung. Die Rechtfertigung, die Christus mir schenkt, für mich annehmen. Christus nimmt mich an. Ich darf mir selber annehmbar sein. Richard Rohr sagte, der größte Glaubensakt besteht darin zu glauben, dass Gott dich liebt. Und wenn du nackt, arm und voller Sünden bist, dann auch. Aber wir Menschen meinen, wir müssten uns Gutes und wir müssten uns Gottes Liebe verdienen. Wir mühen uns dafür ab und wenn wir für Gott gute Werke vollbringen, meinen wir, dafür würden wir dann zur Belohnung Gottes Segen und Liebe bekommen. Das ist nicht Gott. Gott nimmt uns an, so wie wir sind. Wer versucht, sich selbst zu entwickeln, ohne sich selbst zu mögen, der hat ein Problem. Wer sich immer wieder mit den eigenen Defiziten antreibt, der kann nicht ankommen. Denn egal, was er erreicht, es wird nie gut genug sein. Gut genug. Du bist gut genug. Du bist perfekt, so wie du bist. Das hat Konsequenzen. Ich muss nicht mich verbessern, mich entwickeln. Wenn Gott sagt, ich bin gut genug, dann darf ich das auch sagen. Dann darf ich das auch für mich sagen. Das heißt, ich kann aufhören, gegen mich selbst zu kämpfen. Das entspannt unglaublich. Ich muss mich vor anderen nicht besser darstellen, als ich bin, denn ich bin gut genug. Ich muss auf Fehler anderer nicht aufmerksam machen, um dadurch vielleicht mich selbst in ein besseres Licht zu rücken, denn ich bin gut genug. Ich brauche mich nicht ängstlich mit anderen zu vergleichen, ob die vielleicht anders oder besser sind. Ich bin gut genug. Wenn ich gut genug bin, kann ich auch meine Eigenheiten oder Macken respektieren. Wenn ich gut genug bin, kann ich es genießen, was Gott mir oder anderen geschenkt hat. Das ist Befreiung. Da finden wir Erfüllung für unser Leben. Im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, sagt Jesus, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Als fromme Baptisten erwartet ihr jetzt bestimmt noch einen Absatz zu und nehmt auf euch mein Joch. Und ich habe mich entschlossen, heute an der Stelle nicht weiterzumachen. Vielleicht ein andermal, denn vor dem Joch steht, dass wir bei ihm abladen können, dass er uns erquickt. Das steht vorher da. Und darum will ich heute an der Stelle aufhören. Jesus möchte uns erquicken. Gott möchte deinen Lebenshunger stillen. Vertrau ihm, dass er deine Leere wirklich füllen kann.